Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht im Johannesevangelium Kapitel 1 und wir hören ab Vers 43. Johannesevangelium Kapitel 1, wir hören ab Vers 43 und dann bis 51. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen, da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht zu ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Wir sind ja ganz am Anfang der Geschichte mit Jesus. Jesus ist unterwegs, hat schon zwei Jünger, sozusagen zwei, die ihm nachfolgen wollten, Johannes und Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Und wir haben dann gehört, wie Andreas seinen Bruder Simon geholt hat. Und jetzt am nächsten Tag ist Jesus wieder unterwegs und er trifft einen Philippus. Das war vielleicht auch einer aus so dem Jüngerkreis des Johannes. Und ruft ihn in die Nachfolge. Und Philippus hatte einen Freund, nämlich Nathanael. Das ist interessant, meistens, wenn einer von den beiden erwähnt wird, wird auch der andere erwähnt. Also die waren wirklich irgendwie eng zusammen, die hingen eng zusammen. Und das Schöne ist, dass eben Philippus dann sich gleich auf den Weg macht und seinen Freund zu Jesus einlädt. Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Also er spricht hier nicht einfach nur von Jesus, sondern von dem Gesetz und von den Propheten. Das heißt, er und eben auch Nathanael, kannten nicht nur die Schriften, die forschten in den Schriften. Nathanael war also durchaus ein frommer, ein bibelinteressierter, vielleicht sogar ein bibelfester Mann. Theologisch interessiert. Und wenn man das hier so liest von Philippus, die Worte klingen irgendwie so total überrascht. So, ja. Das wäre so wie, du wirst nicht wissen, woher der neue Bundespräsident von Deutschland kommt. Aus Ibbenbüren. Nein, das kann nicht sein. Das glaube ich jetzt nicht so. Ne? Also, nicht aus, also, wenn ihr woanders herkommt, ihr habt vielleicht auch irgendwie so Käfer, wo man sagt, also, nein, ne, das kann nicht sein. So, ne? Also, der Messias, der kommt hier aus dem Nachbarkaff, ja, aus Nazareth. Das ist hier, du kennst doch die Zimmerei dort, ja, Josef und so weiter, ja, sein Sohn, Jesus. Also ich habe euch das ja schon mal erzählt, wir sind ja im Sommer immer in der Slowakei, da gehen wir zu den Roma, ja, zu den Zigeunern und die werden dort natürlich von den Slowaken verachtet. Das sind so die Dreckigen, die Armen, die Bettlerischen, was weiß ich, die sind die Zigeuner. Ja. Aber wenn man dann in diese Dörfer geht, dann ist es ganz interessant, dass dann dort die sozusagen ihr eigenes Haus haben und vielleicht ein klein bisschen besser situiert sind als so die ganz arm, die dann unten im Ghetto wohnen, die schauen dann auch nochmal herab auf die, die eben im Ghetto wohnen. Es ja? Ist also nicht so, dass die Zigeuner sagen, wir müssen jetzt alle zusammenhalten, sondern Die Reaktion darauf, dass man sozusagen von jemand anderem verachtet wird, von oben herab beschaut wird, ist, dass man sich noch jemand anderen sucht, auf den man auch noch herabschauen kann. Genauso war das hier bei Nathanael. Damals war es so, die aus Jerusalem, aus der Hauptstadt, die schauten auf die herab aus dem Norden da, ja, aus Galiläa, aus der Provinz. Ja, das waren die Provinzler, die Hillbillies, was auch immer. Ja, das waren so die ungebildeten Landleute. Und seine Reaktion war, dass er eben sich jemanden suchte, auf den er noch herabschauen konnte. Das war ganz einfach halt die aus Nazareth. Und so handelt der Mensch immer. Nicht nur, um sein eigenes Selbstwertgefühl zu steigern. Ja, wenn man spürt ja, wenn Leute auf einen herabschauen, das kratzt einen irgendwie im Innern an. Ne? Was macht man da? Man muss was für sein Selbstwertgefühl tun, aber man macht das nicht nur, um sein Selbstwertgefühl zu steigern, sondern auch, um sich den Smarten, den Angesehenen, den Angesagten, den coolen Leuten irgendwie anzubiedern. Ja? Man will ja irgendwie doch auch zu den Leuten gehören, die angesagt sind, angesehen sind, die irgendwie so den Ton angeben. Man zeigt, dass man zu ihnen gehört, indem man einem über gewisse Menschen, über gewisse Orte, über gewisse Meinungen dann eben auch die Augen verdreht und ach ja, ach Mann, was ist das schlimm? So, ach die, ja, kein Wunder und so weiter. Ja, andere sollen mich für fähig und intelligent halten, nicht aufgrund vielleicht meiner eigenen Argumente, aufgrund dessen, was ich kann, sondern einfach durch mein Gespött über andere. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, das macht man ganz schnell, dass man sich versucht, mit jemandem zu verbinden, indem man gemeinsam auf, ja, andere herabschaut und darüber spottet. Aus Nazareth soll jemand kommen, der die Antworten auf die großen Fragen der Zeit weiß, der die Welt wieder ins Lot bringt, der wirklich uns weiterhelfen kann. Also, lieber Philippus, das scheint mir mehr als zweifelhaft und das ist schon echt euphemistisch ausgedrückt. Also, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Mein Thema heute lautet Vorbehalte gegen Jesus oder man könnte auch sagen Skepsis gegenüber Jesus. Und mein erster Punkt lautet gefährliche Vorurteile. Wisst ihr, viele Menschen haben heute dieselbe Meinung über das Christentum an sich. Das Christentum, das kam damals aus Nazareth und das Christentum kommt heute immer noch aus Nazareth oder aus Ibbenbüren oder setzt euren Ort ein, wo ihr so ein bisschen herabschaut. Ich komme aus Bernstadt, ein kleines Kaff in Ostsachsen, das kennt keiner, aber wir in Bernstadt haben immer auf die Chemnitzer geguckt, weil die waren ja erstmal sowas von hinterm Berg. Ja. Ich weiß nicht, ob manche von euch waren vielleicht bei den evangelistischen Spaziergängen mit dabei und mir, als ich dabei war, wir hatten oft so den Typ, der, wenn man angefangen haben, mit ihm über den Glauben zu reden, über Gott zu reden, so dann die waren nett, die haben uns auch mit uns darüber geredet, aber die haben grundsätzlich uns zu verstehen gegeben, das mit Gott, das mit Bibel, das mit Christentum, weißt du, da bin ich durch. Das habe ich abgehakt. Da musste ich als Kind auch hin, ja, da musste ich als Konfirmand lernen, da habe ich mir diese langweiligen Sachen angehört, diese weltfremden Dinge und so weiter, da bin ich einfach durch. Und da muss ich auch nicht mehr zurück. Damit muss ich mich jetzt nicht mehr beschäftigen. Schön, wenn es euch was bringt, aber mal ehrlich, in unserer Situation und in unserem Problem kann das ja auch nicht wirklich helfen. Im Gegenteil, wie viel Not ist erst durch die Kirche in die Welt gekommen? Von wie vielen Skandalen müssen wir gerade aus der Kirche hören? Und wenn ich mir die heutigen Predigten und Stimmen aus der Kirche anhöre, und das höre ich auch im Radio, das höre ich auch von Politikern, also da muss ich nicht in die Kirche gehen. Und ihr kennt ja die üblichen Vorurteile, vielleicht waren es oder sind es sogar eure eigenen, die Kirche, Christentum, Bibel, das ist einfach zu viel Glauben, zu wenig Wissen, das ist Wasser predigen und Wein trinken, außerdem gibt es viele Wege zu Gott und überhaupt kann es einen Gott geben bei so viel Leid in der Welt? Ich bin auch so ein guter Mensch und wenn ich Kirche und so weiter mitmache, da verliere ich nur meine Freiheit. Und überhaupt, Christentum, homosexuellenfeindlich, frauenfeindlich und was man nicht vergessen darf, ist Kreuzkriege. Ja? Also, das habe ich abgehakt. Und wisst ihr, es ist interessant, viele lehnen das Christentum ab, weil sie tatsächlich die Form ablehnen, die sie als Kind oder Jugendlicher kennengelernt haben. Wir waren halt in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche, was weiß ich, bei den Methodisten, ist egal wo. Und diese Form, die sie kennengelernt haben, diese lehnen sie ab und lehnen deshalb komplett das Christentum ab. Aber sie sollten bedenken, diese äußere Form, die sie kennengelernt haben, die muss überhaupt nicht mit dem biblischen Christentum übereinstimmen. Muss gar nicht wirklich das sein, was die Bibel, was Gott, was Jesus darüber gesagt hat. Das ist das eine, es muss nicht unbedingt so sein. Und das andere ist, sie selbst haben sich auch weiterentwickelt. Sie sind ja keine Konfirmanden mehr, die dort gelangweilt beim Pastor im Unterricht sitzen. Und sie werden manche Dinge jetzt eben auch mit anderen Augen sehen. Jedenfalls könnten sie mit anderen Augen sehen, aber sie haben ja damit abgeschlossen. Sie wollen ja nicht mehr sich damit beschäftigen. Und sie schneiden sich dadurch von einer ganz wichtigen Quelle ab, der Erkenntnis. Und das sollte man sehen, wer das Christentum geringschätzt, der schneidet sich gleichsam von der Lebensader ab, die ihn mit vielen seiner vermutlich zentralen Werte verbindet. Mit seinen eigenen Werten. Ja, wo kommt die her? Und schneidet sich von der Quelle ab. Luc Ferry, das ist ein Franzose, vielleicht spricht man ihn eher aus, Luc Ferry, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ehemaliger Bildungsminister aus Frankreich. Ja, wir kennen uns mit den Ministern aus Frankreich nicht so aus. Er war von 2002 bis 2004. Der war aber auch Philosoph, der war Professor, war Autor. Und er sagte, also ich will sagen, der hatte ein bisschen Ahnung. Ja, der sagte, ohne die Lehren des Christentums hätte sich die Philosophie der Menschenrechte, die wir heute alle bejahen, niemals durchgesetzt. Und das hat mich natürlich sofort erinnert an das Buch Der Mitte von Vishal Mangalwadi und will ich auch daraus nochmal was zitieren. Der hatte ja das ähnliche Problem, ne? Einer der Professoren dort in Indien hat einen Vortrag über das Christentum gehalten und den Einfluss des Christentums und kam am Ende raus, ja, eigentlich nur negativ. Ja, nur negativ. Wüsste nicht, was uns das Christentum hier gebracht haben sollte. Und er hat ein ganzes Buch dann dazu geschrieben, das ist die Grundlage, die Bibel, die Grundlage für all diese Werte, die wir heute zu schätzen bildet. Er schreibt, so stellt sich die Frage, warum der Westen solch einen gewaltigen Fortschritt erlebte, im Gegensatz zu den Ländern des Islams, im Gegensatz zu den Ländern in Indien und so weiter, also des Buddhismus und so. Warum erlebte der Westen so einen gewaltigen Fortschritt, während der Rest der Welt stagnierte? Meine nichtchristlichen Professoren begründeten dies zutreffend mit der westlichen Entdeckung der Menschenwürde während der Zeit der Renaissance. Das stimmt. Aber sie lehrten auch, die Humanisten der Renaissance hätten dieses Konzept von den wichtigen griechischen und lateinischen Klassikern übernommen. Das halte ich jedoch für einen Mythos. Obwohl die Verfasser der klassischen Schlüsselwerke viele edle Werte vertraten, fehlt bei ihnen der Gedanke, dass jeder Mensch von Natur aus einen eigenen Wert und eine eigene Würde hat. Dieser Gedanke hat seinen Ursprung in der Bibel. Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wo kommt das eigentlich her? Das kommt aus der Bibel. Und deshalb gibt es dieses Grundrecht, diesen Grundwert auch nur in den Ländern, wo es das Christentum gibt und eben wo dann das Christentum Einfluss hatte. Wo kommen heute die weit verbreiteten Ideen her, sich um Arme zu kümmern? Oder dass man seine Feinde nicht einfach töten soll, sondern mit ihnen Frieden suchen soll? Im Buch Der zugewandte Jesus schreibt Keller, als die Mönche im vorchristlichen Europa das Christentum verbreiteten, hielten alle gesellschaftlichen Eliten die Idee, man solle seine Feinde lieben und sich um die Armen kümmern, für verrückt. Wie soll das bitteschön funktionieren? Nein, die Begabten und die Starken müssen herrschen und die Armen, nun, die sind für das Leid geboren, ganz einfach. Und dennoch, obwohl die alle diese Ideen für verrückt halten, hat das Christentum Europa revolutioniert. Jetzt sagt man vielleicht, okay, man kann doch diese Werte für richtig halten, auch ohne an die Bibel zu glauben. Auch ohne jetzt unbedingt ein Anhänger des Christentums zu werden. Und ich glaube, das geht. Ein Stück weit geht das auf alle Fälle. Aber ich denke, es wäre sehr kurzsichtig. Wenn wir mal in die Bibel reinschauen. Die Bibel führt uns ja auch in diese alten Kulturen und Gesellschaften und ihre Sichtweisen hinein. Wie haben die Menschen damals gedacht? Eine Sache war zum Beispiel, dass der Erstgeborene in der Familie immer so fast das ganze Erbe bekam, um dann sozusagen den Status, den Platz der Familie in der Gesellschaft erhalten zu können. Und der Nächstgeborene, die Nächstgeborenen, ja, die gingen halt mehr oder weniger leer aus. Ganz klares Gebot in dieser antiken Welt gewesen. Und wenn wir jetzt schauen, wen Jesus erwählte, mit wem Gott seinen Weg ging, dann war es ganz oft nicht der Erste, nicht der, den die Welt erwartete, sondern es war der Zweitgeborene oder es war der Siebtgeborene. Ja, es war irgendeiner, der überhaupt nicht sozusagen an Platz Nummer 1 stand. Ja, es war eben Abel und nicht Kain. Es war Isaak und nicht Ismael. Es war Jakob und nicht Esau. Es war David und nicht Eliab und wie sie alle hießen, seine älteren Geschwister. Nie den, den die Welt erwartet hätte. Also wir könnten sagen, nie Jerusalem, sondern immer Nazareth. Nie Osnabrück, sondern eben Büren. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt so ist. Ich bin ja hier auch dazu gezogen. Eben Büren ist eine wunderschöne Stadt. Also, obwohl, nee, so schön ist auch nicht. Nee. Das ist... Ja. Bei den Frauen ist es genauso gewesen. Welche Frauen waren geehrt? Was waren die besonderen Frauen? Na, die natürlich viele Kinder hatten. Die möglichst noch viele Söhne hatten. Das waren die geehrten Frauen, ja, die Mütter des Volkes. Wen hat Gott erwählt? Die Frauen, die gar keine Kinder hatten, die gar keine Kinder bekommen konnten. Okay, sagt man jetzt, ja. Ist schön, Gott liebt Verlierer, Gott hat ein Faible für Underdogs. Und ich muss ja auch zugeben, vieles in der Bibel ist ja auch gut. Ist nicht alles schlecht, was in der Bibel steht, aber es gibt eben auch viele Dinge in der Bibel, die sind einfach grausam und die muss man einfach ablehnen. Gerade wenn wir hier die Menschenrechte haben, dann müssen wir vieles in der Bibel ablehnen, oder? In der Bibel gibt es so viel Mord und Totschlag und das Grausamste ist doch, dass angeblich Gott seinen eigenen Sohn ans Kreuz nageln ließ. Ja, wie grausam ist das? Was wir erkennen müssen, ist Folgendes. Die Grausamkeiten, von denen die Bibel berichtet, sind in irgendeiner Weise immer Folgen der Sünde. Und zwar der Sünde, die der Mensch tut. Und das Kreuz, das ist tatsächlich grausam. Aber gerade darin liegt das Zentrum und die Grundlage für das Christentum. Der unsterbliche Gott selbst kam in die Welt. Er wurde Mensch, er wurde schwach und verwundbar und er ging an das Kreuz. Aber er machte es, um die Strafe zu erleiden, die wir für unsere Sünden verdient haben. Jesus opferte sich wortwörtlich auf aus Liebe zu uns. Und diese radikale Selbsthingabe, um stellvertretend für andere zu leiden, um sie zu retten, das ist die Grundlage für die christliche Ethik. Das, was Christus da getan hat, das Grausamste, was in der Bibel steht, sozusagen, ist die Grundlage für die christliche Ethik. Dieses Werk nennen wir zusammengefasst das Evangelium und nur dieses Evangelium hatte die Kraft, ganze Gesellschaften zu revolutionieren. Jesus war nicht einfach ein netter Typ, der mit ein paar anderen netten Typen die nettere Nachbarschaft machen wollte, ja, ein bisschen die Welt verbessern wollte. Und das hat sich dann durchgesetzt, sogar bei den Hottentotten, Germanen, Alemannen und wie sie alle hießen hier in Deutschland und Europa. Nein, es war die Kraft des Evangeliums, dies, was Jesus getan hat, was diese Gesellschaft revolutioniert hat. Alle Religionen und Weltanschauungen dieser Welt, so sehr sie sich unterscheiden, sie sind sich dennoch alle in einer Sache eins oder im Klaren. Wenn du diese Welt in Ordnung bringen willst, wenn du dich selber in Ordnung bringen willst, ja, von ich will einfach nur ein guter Mensch sein, bis ich will Gott erkennen, ich will Gott finden, dann musst du alle deine Kräfte zusammennehmen und etwas dafür tun. Du musst gewisse Regeln einhalten, du musst Rituale erfüllen, du musst auf eine bestimmte Art und Weise leben. Ja? Wir können sie alle zusammennehmen unter diesen beiden Wörtern, du musst. Du musst irgendwas machen. Und das Christentum sagt genau das Gegenteil. Wenn in der Bibel steht, du musst, und das steht dort auch drin, du sollst, du musst und so weiter, ich weiß, das steht da drin, dann steht das dort drin, um uns deutlich zu machen, dass wir erkennen sollen, dass wir es nicht können. Ja, du musst, siehst du, was du alles musst, erkenne daran, dass du es gar nicht schaffst. Und dann kam Jesus Christus von Gott, Gottes eigener Sohn, um das zu tun, was du und was ich, was keiner von uns tun kann und tun konnte. Das ist die Botschaft des Christentums. Nicht du musst, sondern Christus kam und hat das für dich getan, was du nicht tun kannst. Mit anderen Worten, du kannst Gott nicht finden, nur Gott kann dich finden. All diese revolutionären und wunderbaren Lehren des Christentums, ja, Fürsorge, Liebe, Hingabe und wie sie alle heißen, sie entspringen dem Zentrum der biblischen Botschaft, dem Evangelium. Nämlich, dass Gott in seinem Sohn Mensch wurde, dass er zu uns kam, um das zu tun, was wir nicht tun konnten. Er trug die gerechte Strafe für unsere Sünde. Er machte wirklich wieder gut, was wir schlecht gemacht haben. Und er lebte ein vollkommenes Leben für uns. Und was wir verstehen müssen, ist Folgendes. Wir können das Haus nicht von seinem Fundament trennen. Es wird über kurz oder lang einstürzen. Wir können die uns angenehmen christlichen Lehren und Werte eben nicht vom Evangelium, vom Fundament trennen. Die besten und die schönsten Werte ohne dieses Fundament sind letztlich angreifbar und auf Dauer nicht haltbar. Sie sind vergänglich. Eine Gesellschaft kann sich vielleicht mehrheitlich auf gewisse Regeln und Werte festlegen. Ja, das geht. Aber wenn es keinen Gott gibt oder wenn man ihn leugnet und ausblendet, dann hat letztlich niemand das Recht, anderen Menschen zu sagen, was richtig und falsch ist, was gut oder was schlecht, welche Gefühle und Ideen gültiger sind als andere. Auf welcher Grundlage? Und wir erleben das heute so sehr, weil sich die Werte rasend schnell wandeln. Vor allen Dingen, was Sexualität betrifft, Familie, Ehe, Kinder, ungeborene Kinder. Und da sagen die Menschen natürlich, ja gut, hey, wir entwickeln uns weiter. Das ist dieser evolutionistische Gedanke, wir entwickeln uns weiter und so hat sich auch überhaupt unsere Moral und Ethik entwickelt und die entwickelt sich eben auch immer weiter. Aber wer sagt denn, dass wir uns nach oben entwickeln? Wer bestimmt überhaupt, was oben und unten ist? Wir fragen uns zum Beispiel, wie Menschen zu solch Grausamkeiten fähig waren, die in der Nazi-Zeit oder unter dem SED-Regime oder den Kommunisten stattfanden. Ich lese zurzeit gerade ein Buch von Sabine Wurmbrand. Sie und ihr Mann Richard wurden zuerst, die lebten in Rumänien, das waren Juden, die sind waren christliche Juden, waren Missionare, er war Pastor. So, die wurden zuerst von den Nazis verfolgt. Und dann wurden sie von den Kommunisten verfolgt. Fast noch schlimmer. Und wenn man das so liest, diese Verhöre, diese Foltermethoden, was dort abging, was die für Ideen hatten, was da, ich sag mal, ganz normale Menschen, die ja eigentlich die Welt verbessern wollten, die eine Idee hatten, die den Menschen helfen wollten, ja, zu was die fähig waren. Da fragt man sich, wie geht das? So, es gab einen Dichter, ich weiß jetzt wieder nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Winston Hugh Auden, ist jetzt ein Engländer. 1907 bis 1973, also das war ein Dichter, der Pulitzerpreisgewinner, der hat die Tochter von Thomas Mann geheiratet, also war schon eine gewisse Persönlichkeit, Schriftsteller, Dichter. Und er war ziemlich geprägt und überzeugt von Marx, von Freud und von solchen Leuten. Aber später hat er sich wieder dem Christentum zugewandt, der Church of England. Ja? Er hat förmlich sein Umfeld, seine Mitprofessoren und alle Leute schockiert, als er dann irgendwann wieder in die Kirche eintrat. Das kannst du doch nicht bringen. Das haben wir doch abgehakt, da sind wir doch jetzt schon weiter. Ja, wie kam es dazu? Nun, scheinbar haben ihn die Nazis dazu gebracht. Deutschland gehörte zu den gebildetsten Ländern Europas und dennoch kam es zu solch unsäglichen Grausamkeiten. Und er schreibt dazu, wenn ich überzeugt bin, dass die hochgebildeten Nazis im Irrtum und wir hochgebildeten Engländer im Recht sind, was ist es dann, das unsere Werte bestätigt und ihre außer Kraft setzt? Die englischen Intellektuellen, die jetzt gegen das Böse, das Hitler verkörpert, zum Himmel schreien, haben keinen Himmel, den sie anrufen könnten. Die gesamte Zielrichtung liberalen Denkens war es immer, den Glauben an das Absolute zu unterminieren. Es hat versucht, die Vernunft zum obersten Richter zu machen, aber da das Leben nun einmal ständiger Veränderung unterliegt, führt der Versuch, menschlichen Raum für das Halten eines Versprechens zu gewinnen, zu dem unvermeidlichen Schluss, dass ich es brechen kann, wann immer es mir genehm erscheint. Entweder dienen wir dem Bedingungslosen, also diesem, dass es da irgendwas gibt, irgendeine feste Grundlage, oder irgendein hitlerartiges Ungeheuer wird uns irgendeine eherne Regel servieren, nach der man das Böse tun kann. Das hat übrigens auch Nietzsche so gesehen, von ihm stammt ja dieser Ausspruch, Gott ist tot, das war mehr oder weniger eine Klage. Ja, wenn Gott tot ist, was ist denn dann jetzt? Ja, Nietzsche hat das ganz klar gesehen. Dann gibt der den Ton an, der Stärkere ist. Warum? Warum kannst du mir sagen, was ich zu tun habe? Nun, weil ich es dir sage und weil ich die Macht habe, das durchzusetzen, was ich sage. Fertig, aus. Dieser Orden, der hatte sich vom Christentum abgewandt. Ja, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Das haben wir hinter uns. Aber für ihn war dennoch klar, dass Völkermord und solche Sachen falsch sind. Und seine Suche nach der Begründung von moralischen Werten, seine unbeantworteten Fragen, die führten ihn dazu, nochmal am Ende einen Blick auf Jesus und die Bibel zu werfen. Viele seiner Kollegen lachten über das Christentum. Was soll aus Nazareth Gutes kommen? Aber Orden hat noch mal einen Blick drauf geworfen und er hat Antworten gefunden. Und wisst ihr, er hat zum Glauben gefunden. Und das führt uns wieder zu Nathanael. Bei aller Skepsis, auch allen Vorurteilen, die Nathanael hatte, er war dennoch auf der Suche. Er war auf der Suche nach Antworten, nach Hilfe, nach dem Messias, nach einem Retter. Woran weiß ich das bei so einer Antwort? Nun, weil er letztendlich aufgestanden ist und seinem Freund Philippus gefolgt ist und zu Jesus gegangen ist. Er hat sich gesagt, okay, was soll aus Nazareth Gutes kommen, aber ja, so what, dann schaue ich es mir mal an. Erster Punkt war gefährliche Vorurteile und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, schnelle Begeisterung. Wisst ihr, wir haben Vorurteile, ja, und Vorurteile sind oftmals gefährlich. Das beste Mittel gegen Vorurteile ist ehrliches Nachforschen. Ehrliches Nachforschen. Wenn ihr Vorurteile habt oder wenn ihr Leute kennt, die Vorurteile gegen das Christentum haben, gegen die Bibel haben, das ist das Mittel, ehrliches Nachforschen. Nathanael ist aufgestanden und ist zu Jesus gegangen. Und Jesus sah ihn auf sich zukommen und spricht, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Ich glaube, für Nathanael war das nicht nur überraschend, dass Jesus ihn so gut kannte, dass Jesus sogar wusste, wo er gesessen hat, sondern schon allein, dass Jesus so freundlich mit ihm war. Jesus nennt ihn wahrhaftig und aufrichtig, ja, in ihm ist keine Falschheit. Er lobt ihn. Andere seiner Zeitgenossen, die ihn kannten, hätten ihn vielleicht eher als aggressiv beschrieben. Ja, einer, der ohne zu überlegen immer sagte, was er dachte. Und dadurch viele Menschen sicherlich verletzte. Da kommt sein Freund an, begeistert, ja. Ach, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Da ist man doch verletzt, oder? Das wird dem wahrscheinlich ständig passiert sein. Ich weiß nicht, wie viele Freunde der hatte. Jetzt kommt er zu Jesus, der ihn wirklich kennt, und er lobt ihn. Jesus kannte ihn besser als er selbst. Und dass Jesus wusste, wo Nathanael gesessen hatte, war ja nur das Zeichen dafür, dass er ihn bis auf den Grund seines Herzens schauen konnte. Stellt euch vor, eure Freunde könnten auf den Grund eures Herzens schauen, könnten alle eure Gedanken und Gefühle und Ideen sehen. Stellt euch vor, alles das, was ihr hier in eurem Herzen denkt, wird ständig so im Livestream hier oben, so im, läuft ständig ab, kann man immer mitlesen. Wie heißt das Ding im Fernsehen unten, was da so läuft? Ja, was? Live-Ticker. Ja, immer Live-Ticker. Ich glaube, ihr würdet ziemlich schnell alleine rumrennen mit eurem Live-Ticker. Und Jesus sieht den Nathanael und er ist trotzdem freundlich mit ihm. Jesus sieht euch alle und sieht mich und er ist freundlich mit uns. Das ist der Punkt. Und Nathanael ist natürlich verblüfft und fragt sich, hey, woher kennst du mich? Ja, ehe dich Philippus rief, sah ich dich unter dem Feigenbaum. Und da antwortet Nathanael und sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Also, wow, oder? Und jetzt müsste doch Jesus zufrieden sein, sagen, jo, geschafft, ne? So schnell hier diesen Skeptiker überwunden und eines Besseren belehrt. So wünschen wir uns das, oder? Wenn wir diese Skeptiker haben, diese Leute mit Vorurteilen, die so das Christentum ablehnen und dann auf einmal, wir wünschen uns, dass wir sie zu dem Punkt bringen, wo sie einfach gar nicht anders können, als zu sagen, oh wow, ja, du hast recht. Bis sie endlich klein beigeben. Aber Jesus, er macht nicht ein Häkchen so, sondern er ermahnt, er weist Nathanael zurecht. Jedenfalls ein Stück weit, ja. Vers 50, Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Du wirst Größeres sehen als das. Also eben noch warst du voller Skepsis und jetzt bist du bereit, mich anzunehmen, obwohl ich doch gerade erst angefangen habe, mich zu offenbaren, ja, darüber zu sprechen und zu zeigen, wer ich wirklich bin. Also, Nathanael, mach mal halblang. Eben gerade hast du noch die Augen verdreht, als du von mir erfahren hast. Und jetzt hast du ein Erlebnis gehabt, eine übernatürliche Erfahrung, vielleicht ja auch sicherlich eine starke emotionale Erfahrung. Aber lerne mich doch erstmal richtig kennen. Jesus ist ja nicht dagegen, dass wir nachdenken. Jesus ist auch nicht dagegen, dass wir eine gesunde Skepsis an den Tag legen. Vor allem, wenn jemand kommt und sagt, ich habe in Büren den neuesten Bundeskanzler. Ja, also Jesus ist nicht dagegen. Er will vielmehr, dass wir prüfen und nachforschen, damit wir ihn wirklich kennenlernen. Und dass wir am Ende wirklich Gewissheit bekommen. Er will, dass wir Gewissheit haben. Er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Nathanael hatte diesen Begeisterungsglauben, diesen Wunderglauben, aber er sollte eben nicht an Wunder glauben, sondern er sollte an Jesus glauben. Und darum soll er die Herrlichkeit in Jesus erkennen. Er soll sehen, dass nicht nur Jesus vom Himmel gekommen ist, sondern dass Jesus in Jesus der Himmel selbst gekommen ist. Und das ist, was Jesus hier ja sagt. Nathanael, du wirst mehr sehen, als dein eigener Stammvater Jakob in seinem Traum mit der Himmelsleiter damals gesehen hat. Ja, ihr kennt ja diese Geschichte, wie Jakob geflüchtet ist. Und dann hat er diesen Traum von einer Leiter vom Himmel bis auf die Erde und die Engel gehen hoch und runter. Er sieht also irgendwie eine überirdische, fantastische Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und Jesus sagt, du wirst mehr sehen als das, was Jakob geträumt hat. Du wirst die Erfüllung von dieser Vision sehen. Was hat Gott dort an dieser Leiter zu Jakob gesagt? Ich bin der Herr, dein Gott, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Ich werde allen Menschen mein Angesicht zuwenden. Das ist das, was du jetzt sehen wirst. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Nach den gefährlichen Vorurteilen, der schnellen Begeisterung, jetzt die unerschütterliche Gewissheit. Die Engel, also diese Verbindung mit dem Himmel oder zwischen Himmel und Erde, das ist ja schon abgefahren genug, ja. Doch genauso erstaunlich ist der Name, mit dem Jesus sich hier bezeichnet. Du wirst die Engel sehen, worauf? Dass sie auf den Sohn des Menschen auf und niedersteigen. Jesus bezeichnet sich hier als den Sohn des Menschen oder den Menschensohn. Das ist ein Titel, den nimmt er aus einer Vision von Daniel. Wir hatten das vor ein paar Wochen, Daniel 7. Und Jesus macht mit diesem Titel deutlich, dass er eben nicht nur der Messias ist, nicht nur ein Gesalbter, nicht nur der König, sondern dass er tatsächlich der menschgewordene Sohn Gottes ist. Er ist Mensch mit dem klaren Anspruch, Gottes Sohn zu sein. Er ist Gottes Sohn, der wirklich Mensch geworden ist. Also, was soll Nathanael erkennen? Dass Jesus der Logos ist. Erinnert euch an die ersten Verse des Johannesevangeliums. Er ist der Logos, der am Anfang bei Gott war und durch den Gott alles gemacht hat, der selbst Gott war. Das ist er. Und jetzt sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, also dort steht das Wort Amen. Amen, Amen, ja. Also hier geht es um Gewissheit, Festigkeit, Sicherheit. Also hier kommt der skeptische Schüler, dieser skeptische Jünger zu Jesus und er setzt, und Jesus gibt ihm sozusagen diese Festigkeit, diese Gewissheit, stellt er ihm gegenüber. Wahrlich, wahrlich, durch mich wird dir der Himmel offen stehen. Das ist das, was Jesus sagt. Die Frage ist ja, wo bekomme ich diese Gewissheit, dieses Amen, Amen? Wo sehe ich, dass Jesus die Verbindung zwischen Himmel und Erde ist? Wo sehe ich den Himmel? Wo sehe ich, dass Jesus alles wieder ins Lot bringt? Dass Jesus mich wieder in Ordnung bringt? Dass er mich zu Gott bringt? Ich sehe es vor allem Dingen am Kreuz. Sicherlich, die Herrlichkeit Jesu wurde durch seine Zeichen und Wunder deutlich. Er hat sogar Tote vom Leben erweckt. Aber vor allem am Kreuz, wo er selbst den Tod erlitt. Er hat durch den Moment in seinem Leben ohne jegliche äußerliche Herrlichkeit, sondern voller Abscheu, voller Schmerz und Erniedrigung, dort, wo Jesus auf die Hilfe von tausender Engel verzichtet hat. Er hätte sie rufen können, er hat darauf verzichtet, um das Gericht Gottes über unsere Schuld voll und ganz zu tragen. Da wurde Jesus zu dieser Himmelsleiter, zu dieser Verbindung, zu dieser Brücke zwischen Himmel und Erde. Liebe Geschwister, Skepsis, Vorbehalte, Vorurteile gegen Jesus, gegen Gott, gegen das Christentum, darüber müssen wir uns nicht wundern. Die sind normal, die sind logisch. Es geht gar nicht anders. Denn unsere Sünde, unser Egoismus, die bilden eine Mauer zwischen Gott und uns, zwischen dem Himmel und der Erde. Und nicht nur das, dass da eine Mauer zwischen Gott und uns ist, sondern Sünde bewirkt eben in uns tief eingeimpften, eingepflanzter Egoismus. Wir drehen uns nur um uns selbst. Und natürlich gucken wir dann skeptisch auf alles, was da außerhalb von uns selbst ist, wo nicht mehr wir selbst im Mittelpunkt sind. Also Vorurteile, Vorbehalte, Skepsis, völlig normal. Aber Jesus kam und hat diese Mauer zwischen uns und Gott zerbrochen. Er hat sie durchbrochen, indem er für unsere Sünden starb. Und auch das würde ich sagen, es spricht nichts gegen besondere geistliche Erfahrung, erst recht nichts gegen Begeisterung über Jesus. Aber was wir vor allen Dingen brauchen, das ist diese Erkenntnis. Der ewige Sohn Gottes, der Logos des Universums, er ist zu diesem Nobody aus Nazareth und am Ende zur Unperson am Kreuz geworden, um uns zu retten. Er hat sich selbst hingegeben, um uns zu Gott zu bringen. Und wenn du das nicht glauben kannst, wenn dir das mit Jesus alles unklar ist, immer noch unklar ist, dann bitte ich dich nicht, dass du einfach so mir nichts, dir nichts, deinem Herzen einen Ruck gibst und einfach mal deine Skepsis über den Haufen wirfst. Nein, aber ich bitte dich, offen und ehrlich über Jesus nachzuforschen. Folge Nathanael hier im Johannesevangelium. Prüfe in der Schrift, ob Jesus hält, was er verspricht. Und wenn du das schon glaubst, dann erkenne heute neu, was Jesus dir verheißen hat. In ihm siehst du den Himmel offen. In ihm sehen wir den Himmel offen. Ja, mehr noch, in Jesus hast du nicht nur einen Blick auf die Herrlichkeit Gottes, du siehst in ihm nicht nur diese herrliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Im Glauben und durch den Heiligen Geist bist du damit verbunden. Du bist ja mit Christus verbunden. Jesus sagt dann später, bleibt in mir, das heißt glaubt an mich und ich bleibe in euch. Ich gebe euch meinen Geist. Und mag dann die Welt dir Angst einjagen, magst du selber Anfechtung und Zweifel haben. Jesus ist bei dir. Und wenn Jesus bei dir ist, dann sind auch seine Engel bei dir. Und darum dürfen wir uns diesen herrlichen Vers aus Psalm 91, den brauchen wir nicht nur auf Jesus anwenden, den können wir auf uns alle anwenden. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Amen.